Die Ungarn haben nicht so eine gute Generation im Penalty werfen.
Heißt das Penalty werfen?
Ja, 4 Meter werfen. Aber hast du das Endspiel Kroatien-Norwegen im Handball gesehen?
Natürlich nicht.
Wie viele Fehler die gemacht haben nachher. Ja. Die waren ja alle so nervös, unfassbar.
Es war so spannend, ich habe es mir 2 Mal angeschaut.
Wahnsinn. Ich fand's auch spektakulär.
Ich wollte Binge-Watchen machen. Ich gucke dann demnächst mal alle Endspiele der Europameisterschaft.
Ihr seid auch schuld daran, dass Deutschland eine mickrige Sportnation ist. Wir können gar nichts. Die Kroaten sind Weltklasse im Fußball, im Handball, im Wasserball, im Basketball. Weil wir uns über Fußball.
Triathlon.
Es gibt sogar mittlerweile Drittliga-Podcasts. Gibt's sogar. So, lass uns anfangen.
Ja, der Drittliga-Podcast heißt Audiobeweis. Und das ist, wenn eine ganze Horde Affen Schlagzeug spielt. War natürlich ein Zitat, ne? Weiß jemand von wem?
Ja.
Ja, dass Yannick das weiß, ist klar. Die anderen gucken wieder mit großen Augen.
Jan Löhmannsröhm ist zurück in der Liga. Ich guck gerade so auf Markus Tablet, weil der seinen Puck eintippen muss. Das ist ja lebensbedrohlich bei dir hier gerade.
Genau, damit ist es ausgefallen für diese Veranstaltung.
Aber spielt man Fußball nicht mit Ball, statt
super
mit Puck?
Super Einstand.
Also jetzt werden hier die Rollen vertauscht. Du fängst mit einem Höhnerwitz an. Also das finde ich jetzt wirklich...
Soll ich mal mit einem Schäferwitz anfangen?
Mach
mal.
Bitte.
Was sagt Andreas Porani, wenn er die Sparkasse betritt?
Ich heb ab.
Sowas muss ich auf dem Schulweg morgens, wenn ich meinen Sohn zur Schule ertrage. Und mein Sohn hat aber richtig rausgelacht. Also für einen 12-Jährigen ist es in Ordnung.
Jetzt kann noch abgeschaltet werden. Wirklich.
Lass uns noch mal die Reset-Taste drücken hier.
Heute, Veggie, stellst du uns mal alle vor.
Das finde ich gut.
Ja?
Das ist auch ein guter Test, ob du unsere Namen alle kennst.
Okay, also der Mann am Mikrofon, der das Ganze hier immer, wie soll ich das sagen, moderativ begleitet, strukturiert, vorbereitet, Zitate raussucht. Jemand, den ich noch gar nicht so lange kenne, den ich im Nachtleben in Köln lieben und schätzen gelernt habe.
Ich bin dir zugelaufen.
Ganz genau. Der morgens mich weckt mit dem Burschen zusammen, also am Mikrofon heute oder an den Tontables. Mein Kollege Tobi Schäfer, schönen guten Tag. Tobi.
An den Tontables.
An den Turntables.
Wir müssen aber nochmal in die Nachhilfe gehen.
Ganz genau.
Ja. Dann, ja, herzlich willkommen. Freue mich sehr.
Dann würde ich sagen, das gute Gewissen dieser Truppe hier in Sachen Pünktlichkeit. Danke. Also man kann zum Beispiel so sagen, man trifft sich normalerweise für ein Spiel im Betzenberg um 11:45. Von Köln nach Lautern braucht man 2 Stunden, wenn man so fährt wie ich, wenn man 2,5 Stunden, wenn man fährt wie Yannick Barkic.
Ich brauche länger mit der Bahn.
Ich würde dich morgens um 7 Uhr dann am Merze nicht abholen. Dann können wir noch kurz mal, also man weiß ja nicht, ob da schon Stau und sowas. Lieber Yannick, danke, dass du viel Disziplin in mein Leben gebracht hast. Dankeschön.
Das lasse ich jetzt kommentarlos so stehen.
Genau. So, und dann rechts, ja, was soll ich sagen? Elder Statesman, Vorbild, Funktion. Also alles, was ich menschlich und sportlich noch nicht erreicht habe, verkörperst du für mich. Also ich würde sagen, die graue Eminenz vom Maternusplatz. Hallo Markus Höhner.
Warum grau? Ansonsten war alles gut.
Und das Ganze wird natürlich veredelt durch den Geysir der Geysire, durch Thomas Wagner. Schön, dass du jedes Mal dabei bist, obwohl wir eigentlich am Anfang gesagt haben, ja, manchmal kommt der Thomas dazu und manchmal ist er eben nicht da.
Ja, dann sagt mir, wenn ich euch störe. Dann
nein, um Gottes Willen, wir legen ja die Termine extra immer so, dass du gleich noch zum Zahnarzt kannst oder was ist
genau.
Gleich?
Letzte Woche Wasserball und heute Zahnarzt.
Wir wollen keinen anderen als dich.
Okay,
das nehme ich jetzt ans Herz gewachsen.
Ich bin euch zugelaufen.
Wir sprechen wieder über die Lage in der dritten Liga. Der Audiobeweis ist powered by Sport1 und wir sind wie immer in Gottesgrüne Wiese. Herzlichen Glückwunsch nachträglich übrigens, die Gottesgrüne Wiese ist 16 geworden.
Und jetzt herzlichen Glückwunsch.
Hier wird während unseres Podcasts jetzt gerade renoviert. Die Feier war offenbar amtlich. Also hier wird jetzt gestrichen.
Und da hinten streicht jemand, der ist bei uns ein exzellenter Tontechniker bei RTL und hat ein schweres Laster. Er ist Fan von Hannover 96, einer strahlenden Fußballmarke.
Puh. Oh, ein hartes Los. Ja.
Dann kümmern wir uns lieber um die dritte Liga. Und sprechen als erstes über das Montagsspiel gestern Abend. Lautern gegen Groß Asbach, am Ende keine Tore, obwohl gefühlt 10 hätten fallen können. Yannick, du warst ja da vor Ort. Wie war dein Eindruck von dem Spiel gestern Abend?
Also ich muss sagen, es war 0-0 der besseren Art, wenn man das so gerne sagt. Es war Chancenverhältnis so von, okay, das war jetzt die erste Phrase.
Phrasenschwein. Ne?
Boah, das brauchen wir jetzt auch langsam.
Also gefühltes Chancenverhältnis von 15-12. Es hätte locker 6-3 ausgehen können. Am Ende war es Maxi Reule, der Held des Spiels war, der den Punkt festgehalten hat für Groß Asbach. Insgesamt muss ich sagen, der FCK wirkt sehr gefestigt. Die ganze Stimmung rund um den Betzenberg ist sehr positiv, sehr euphorisch. Ich finde es ein bisschen vielleicht zu euphorisch, aber das werden jetzt die nächsten Wochen zeigen, wie das weitergeht. Unterm Strich waren es aber dann doch 2 verlorene Punkte für den FCK, weil du gegen den Abstiegskandidaten wie Groß Asbach einfach zu Hause gewinnen musst.
Ich weiß, dass schon vor vielen Wochen der von mir so unendlich geschätzte Kollege Thomas Wagner gesagt hat, der beste, der wichtigste Faktor bei Groß Asbach ist der Torwart Reule. Ich habe gestern Abend echt Bauklötze gestaut, was der da, die krake Reule, was der da alles rausgegrapscht hat, das war unfassbar. Und damit ist es das auch, der ist ab Sommer bestimmt nicht mehr in Groß Asbach.
Ich musste auch direkt dran denken, als er gestern so gehalten hat. Der hat ja schon das Spiel am letzten Spieltag vor der Winterpause so stark gehalten gegen Duisburg. Da war er, glaube ich, auch in der Elf des Tages im Kicker. Und gestern, das war auch wieder richtig stark und wir haben ihn ja wirklich zerrissen vor ein paar Wochen.
Und nee, du hast ihn zerrissen. Ich habe mich für ihn eingesetzt und du hast gesagt, nee, der ist gar nicht so gut, wie du denkst.
Ja, wobei, da muss ich Yannick ein bisschen verteidigen. Er hat gesagt, Kevin Proll war letztes Jahr, das war eigentlich die Nicht-Abstiegsversicherung.
Genau.
Der ging weg und dann, sie haben jetzt einen guten Torwart, aber er ist noch nicht so stark wie Proll, aber mittlerweile scheint er auf dem Niveau fast auch angekommen
zu sein. Er holt mittlerweile Punkte für die Asbacher. Ja.
Du hast jetzt gerade schon das Spiel kurz analysiert. Wir wollen mal gucken, ob du das genauso analysierst wie der V, Stefano Pavone, der Kommentator von dem Spiel gestern Abend, Stefan Fuckert, ein Kollege von Magenta Sport. Auf der Rückfahrt von Kaiserslautern nach Köln hattet ihr Langeweile und dann hast du ihm einfach das Handy unter die Nase gehalten.
Der V. Kurz vor Hinsruck.
Ich muss ehrlich sagen, ich kann lange zurückblicken, wann ich mal wieder 0-0 gesehen habe, das so viel Spaß gemacht hat wie Lautern gegen Große Asbach. Also das war wirklich... Ich hätte Strichliste führen sollen, was Chancen betrifft, aber es hat ja so geregnet, ich kann das irgendwie nur im Kopf rekapitulieren, weil kein Kugelschreiber schreibt da unten am Spielfeld dran, wo ich war. Ich glaube, es waren irgendwie 17-12 Chancen für Kaiserslautern. Ja, richtig rasant. Das war wirklich Spiel mit dem Feuer für beide Teams. Ich glaube, es hätte 1-0, 0-1 ausgehen können und jeder hätte irgendwie hinterher von sich behaupten können, okay, alles richtig gemacht und es wäre auch dann irgendwie für beide nicht unverdient gewesen. Trotzdem, was bei mir hängen bleibt, ist, Lautern macht mir wieder richtig Spaß. Ich finde die Art und Weise, wie die nach vorne spielen, das ist getrieben von Gier, von Leidenschaft. Jeder hat Lust auf seinen Laufweg. Es ist ein großes Selbstverständnis zu erkennen und ja, ich glaube, gestern haben sie es einfach ein Stück weit zu schön machen wollen. Ich glaube, bei so einem Spiel, da musst du auch einfach mal dreckig sein. Da musst du einfach mal auf den Torwart zielen, weil du weißt, der wird von 10 Bällen, irgendeiner springt nach vorne ab. Lautern wollte es einfach zu schön machen gestern. Aber ich finde für die nächsten Wochen, ich bin echt gespannt, was da kommt von denen. Also ich hab Freude dran. Ich habe auch Freude an Schommers, einer der glaube ich, im Moment so ein bisschen die Mannschaft und auch die Fans jetzt im Trainingslager um sich versammelt hat und gesagt hat, okay, wir sind hier zusammen, wir haben einfach nur Bock auf das Sportliche, wir wollen eine Mannschaft entwickeln und kümmern uns mal nicht drum herum, was jetzt Thema Stadionmiete, Investor, Lizenz für die nächste Saison betrifft. Ich glaube, das hat er geschafft, dass er die Spieler dahin bringt, dass sie sich nur auf das konzentrieren, was von ihnen verlangt wird, nämlich gut Fußball zu spielen und sich keine Alibis zu suchen im Umfeld. Und das ist meines Erachtens gerade bei Lautern das, was mich am meisten auch Wochenabstand, wo ich mal wieder da war, beeindruckt, dass sie das inzwischen endlich hinbekommen.
Und schwupps, warte wieder in Köln.
Boah, ohne Punkt und Komma.
Mein lieber Gesangverein. Aber was ich beim V, die wichtigste Frage, hat seine Frisur diesen Regen überstanden? Ja, diese Betonfrisur, die er morgens ungefähr so 45 Minuten lang im Bad pflegt, mit eigenen Pflegeprodukten, die ihm zugeschaut, von der V-Line, Wahnsinn.
Ja, grenzwertig, war in der Halbzeit schon leicht labil.
Der V definiert sich wie folgt: aufgrund seines auffälligen Aussehens gelten vor allem die Männchen als die ältesten Ziervögel.
Ja, so, aber ganz ehrlich.
Moment.
Das ist ganz schön einfach, bei jemandem zu lästern, der nicht da ist. Das muss ich jetzt ja auch mal sagen.
Moment, ganz ehrlich. Das ist bei mir grenzenlose Bewunderung. Stefan Fuckert ist wahrscheinlich der bestaussehendste Kollege hier. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ihm fliegen die Frauenherzen zu, er ist aber glücklich vergeben. Er ist ein großer Fußballanalytiker. Ich liebe seine Stimme, ich liebe sein Auftreten, das auch diesen ganzen Raum einnimmt. Also Pavone ist nur, weil er so auf sein Äußeres achtet, die Übersetzung von Pfau.
So, und jetzt nach Rodenkirchen. Maternusplatz, 500 Meter Luftlinie. Dort, wo ich mit den Hunden spazieren gehe, dort ist der Forstbotanische Garten. Und wisst ihr, was dort lebt?
Ein Pfau.
Ein blauer Pfau. Und den werde ich für euch besuchen.
Sehr gut, bring bitte ein Foto mit. Aber ich finde, wenn wir jetzt auch Pavone noch gehört haben, ich war ja auch der Erste in dieser Runde, der gesagt hat, glaube ich, nach dem ersten Sieg, dass Lauter noch aufsteigen kann. Also ich habe das gestern, ich kam aus der eigenen Sendung raus, 100% Bundesliga, guck drauf, scheiße, 0-0. Weil ich... ich bin auch Lautern Sympathisant, mache ich gar keinen Hehl draus. Ich finde, das ist schon schwierig, so ein Spiel, so ein Ergebnis jetzt zu verpacken. Du kommst aus einer Pause raus, du hast Euphorie, wie du sagst, du hast jetzt Ingolstadt vor der Brust, was echt ein ganz schweres Auswärtsspiel ist. Hättest du gestern gewonnen, wärst du auf, glaube ich, 4 Punkte an den Aufstiegsplätzen dran. Dann kannst du selbst nach Ingolstadt fahren und sagen, vielleicht ist da ein Punkt okay. Jetzt musst du schon sagen, wenn du verlierst, sind eigentlich die ersten beiden Plätze schon weg. Also ich finde, das ist schon schwierig, so eine Stimmung auch dann zu transportieren, weil du lebst ja im Moment von der Serie. 6 Siege, 2 Unentschieden in den letzten 8 Spielen. Das tut schon sehr weh gestern, das 0-0.
Ich finde auch, Boris Schommers, habt ihr gestern gefragt, ja, kam die Winterpause jetzt zur falschen Zeit, wegen des Laufes und so weiter. Hat er gesagt, was er sagen muss, muss er auch seinen Jungs vermitteln. Nein, keineswegs, war wichtig, um zu regenerieren, um anzuknüpfen. Und gestern hatte ich schon das Gefühl, dass das natürlich jetzt eine relativ brisante Geschichte ist. Nimmst du deinen Lauf mit rüber oder bleibst du ein bisschen hängen? Denn schließlich, sie haben ihre Tore nicht gemacht, haben hinten relativ viel zugelassen und deswegen stehst du jetzt erstmal mit einem Punkt nicht so dolle da.
Vor allem, also du hast ja eben schon das nächste Spiel angesprochen, Ingolstadt, ich glaube bei vielen ist auch schon das Pokalspiel im Kopf. Düsseldorf kommt ja dann schon in der Woche und anschließend das Spiel gegen Münster, die Hildmann-Rückkehr. Also das sind jetzt so 3 Spiele, wo sich sehr viel drehen kann, auch in der Stimmung wieder. Weil wenn du jetzt in Ingolstadt nicht gewinnst, dann fliegst du vielleicht im Pokal raus, dann sieht es schon wieder ganz anders aus auf dem Betzenberg.
Der Pokal darf meiner Meinung nach für Kaiserslautern keine Relevanz haben, wenn du wirklich noch an den Wiederaufstieg denkst. Den Pokal musst du irgendwie, das ist das unwichtigste Spiel.
Ja, aber es gibt Kohle.
Ja, deshalb ist es für den Verein gut.
Ist wertvoller.
Aber ich bin bei Markus. Ich kann mich überhaupt an gar keine Amateurmannschaft in den letzten Jahren erinnern. Amateure in Anführungszeichen, also 4. Liga oder selbst dann 3. Liga, also Profitum, denen das was gebracht hat, im Pokal so weit zu kommen, weil du so viel Energie lässt, weil du immer im Hinterkopf hast, boah, wir sind noch auf dieser großen Bühne. Ich weiß aber gar nicht, ob die Stimmung jetzt automatisch schlecht wird, wenn der FCK keine Chance mehr hat aufzusteigen, weil ich glaube, da ist schon was passiert in den letzten Wochen. Nur dann ist klar, dann musst du, nächstes Jahr ist eigentlich dann fast die letzte Chance. Ich habe am Sonntag im Doppelpass Markus Merk getroffen, der war als Gast da, der gesagt hat, also die finanzielle Situation ist eine Katastrophe. Also wir haben ja alle so ein bisschen gedacht, das wird irgendwie schon gestemmt, weil erstmals seit langer Zeit auch im Stadtrat überhaupt gar keiner mehr oder viele im Stadtrat sagen, wir sind gar nicht mehr bereit, den FCK weiter zu alimentieren. Und der FCK argumentiert natürlich, was ist denn die Stadt ohne den Fußballverein und was kann die aktuelle Führung für diesen Größenwahn von Herrn Beck und sowas. Also das ist schon eine schwierige Situation. Wir reden immer über den Sport und die müssen mal wieder hoch, die sind fast verdammt spätestens im nächsten Jahr hochzugehen, damit das überhaupt noch zu stemmen ist.
Ich finde, ihr seht das ein bisschen zu schwarz. Also klar, nur 0-0 gegen einen Abstiegskandidaten, aber man hätte das Spiel auch gewinnen können. Klar, hinten auch viel zugelassen, aber ich finde, das ist jetzt irgendwie noch nicht das Ende der Aufstiegshoffnungen, zumal sie ja vor ein paar Wochen noch um den Abstieg bangen mussten. Ne? Die Absolut. Sind jetzt, glaube ich, erstmal froh, dass sie da unten raus sind und damit nichts mehr zu tun
aber
haben.
Aber Tobi, Leistung ist ja noch was anderes als das Ergebnis. Wenn du so viele Punkte aufholen musst wie Lautern, dann musst du halt überdimensional viele Punkte gewinnen. Und 6 Punkte, das ist ja nicht nur ein Gegner, auf den du das aufholen musst. Ich glaube, da stehen alleine noch 7 Mannschaften zwischen Lautern und dem Aufstiegsplatz. Das ist ja ein bisschen das Problem.
Wenn wir es mal umdrehen und nochmal ganz kurz aus der Sicht von Groß Asbach das betrachten, macht das Hoffnung, dass die das noch schaffen?
Also aus meiner Sicht ja. Also ich fand die Leistung gestern richtig gut. Also die waren taktisch sehr gut eingestellt von dem neuen Trainer-Duo. Was ich überraschend fand, war, dass Heiner Backhaus, der eigentliche das Chefchen, wie wir es letzte Woche getauft haben, viel emotionaler war an der Linie und Sato saß häufig, hat alles nur beobachtet. Spannend wäre gewesen, was ist in der Kabine? Wer macht denn da die Ansage? Aber prinzipiell muss man sagen, Groß Asbach war sehr gut eingestellt gestern und war auch immer gefährlich und hätte auch immer ein Tor schießen können.
Habe ich mir auch gedacht, der ich das Spiel am TV verfolgt habe. Und dann habe ich mich irgendwann mal gefragt, finde ich das eigentlich gut? Und da muss man auch ein Stück weit ehrlich sein. Es gibt ja auch immer wieder, wir haben das bei Münster zum Beispiel erwähnt, Mannschaften, wo wir sagen, ach, den drücke ich irgendwie die Daumen. Viele, wo ich zum Beispiel lange Jahre war, ich in Rostock unterwegs, wenn du Hansa Rostock siehst, wenn die da unten reindrutschen würden, dann ist es einfach ehrlich, dass ich immer sagen würde, nee, bitte nicht Hansa. Mal ganz ehrlich, man muss ja auch irgendwie ein paar Absteiger zusammenkriegen und ich würde mich an dieser Stelle für Groß Asbach stark machen wollen. Das ist alles nett mit Dorfclub und deinen Wein habe ich uns noch nicht getrunken, der Moment wird bald kommen. Es ist alles schön und gut, aber ich finde, es ist ein Verein, der eine gewisse Tristesse in dieser Liga verbreitet und deswegen ist das mein erster Aufstiegskandidat, den ich gerne festlegen möchte.
Womit wir bei einem Verein sind, wo wir uns einig sind, dass wir möchten, dass sie in der 3. Liga bleiben. Das haben wir auch schon offen bekundet. Preußen Münster. Sicher auch ein Gewinner des Wochenendes durch den 2-1-Sieg in Jena. Und es war ja im Prinzip, also kitschiger kann es ja nicht sein. Erstes Spiel von Sascha Hildmann, Jan Löhmannsröben ist zurück in der Liga, wir haben ihn eben schon zitiert. Und dann gleich volles Programm mit Turban und Kämpferherz und einem dreckigen oder mit einem 2-1-Sieg im Abstiegskampf. Also geht's noch kitschiger?
Hollywood-Story.
Oder?
Ja, aber Löhmannsröben taucht aber nicht als Cinderella, oder? Oder ja, vielleicht doch. Ja, ich habe mich ja festgelegt, dass Münster absteigt. Ich bleibe noch nach wie vor dabei. Ich würde mich freuen, wenn sie mich Lügen strafen. Klar ist, das war der Abstieg für Jena. Man muss auch mal, wir können nicht jedes Mal sagen, ja, da ist noch was drin, da ist nichts mehr drin. Die werden zwar jetzt irgendwann mal wieder ein Auswärtsspiel gewinnen, weil die Mannschaft sich nicht fallen lässt, aber du musst ja irgendwann mal zu Hause gewinnen. Für Münster, besser kann es natürlich gar nicht kommen. Hast auch jemanden, der direkt 2 Tore macht, der jetzt vielleicht auch so ein bisschen in eine Rolle, das ist ja auch wichtig, dass Spieler sich zutrauen, Tore zu schießen. Ne? Find's jetzt ganz wichtig, Samstag gegen Münster, gegen Duisburg, weil wenn du da verlierst, dann kannst du natürlich auch so eine Aufbruchstimmung ist dann irgendwie auch weg. Auf der anderen Seite musst du denen jetzt auch zutrauen mit dem Lauf, dass die gegen die bestehen können. Duisburg schießt ja auch nicht jede Mannschaft aus dem Ding raus.
Gar nicht. Gar nicht. Ich habe sie am Samstag gesehen. Das hat mich nur wenig überzeugt. Mal gucken, ob die überhaupt den Schwung mitnehmen, den sie sich in der Hinserie ja auch mit einer guten Eigendynamik aufgebaut haben. Bin ich auch noch skeptisch.
Aber ich bleibe trotzdem dabei, trotz Löhmannsröben. Für mich reicht die Qualität, wenn du so weit unten drin stehst. Es hätte ja sein können, dass sie zu Saisonbeginn direkt einen Lauf bekommen und gar nicht unten sind. Jetzt, wo sie unten sind, glaube ich nicht, dass die Qualität reicht, um rauszukommen.
Und was hast du gesagt? Wer steigt ab für dich definitiv?
Münster.
Und Münster,
Jena.
Wer bitte? Wer
Jena.
Bitte? Robert, hast du es gehört?
Ja, ich habe gesagt, es tut mir leid.
Kriegt der noch einmal einen Cappuccino hier?
Ich habe gesagt, ich finde die Moral bewundernswert, aber wir müssen auch mal das über Realitäten sprechen. Wir können ja nicht, weil der Kaffee hier so gut ist, sagen, Jena kommt weiter. Und weil Münster den besten VIP-Raum hat, bleiben die drin. Und weil Groß Asbach einen Esel hat, bleiben die drin. Also 4 müssen wir schon finden irgendwie.
Gut, wir sind auf der Suche. Ich war gespannt, was Sascha Hildmann verändern würde. Auch personell und taktisch hat auf Dreierkette umgestellt. Cueto ist natürlich, kann man hinterher immer sagen, ausgebildet beim 1. FC Köln, deswegen ist es schon schlüssig, dass er so gut
funktioniert. War so klar, dass du das jetzt bringst, wirklich.
Nein, ich habe ihn aber verfolgt über Jahre und habe mich eigentlich immer gewundert, dass er keine Einsatzzeit bekommt. Ich weiß noch genau, hat im Drittliga-Auftaktspiel hier mal bei Fortuna Köln auch grandios gezündet. Den bringt er. Und was macht er mit Löhmannsröben? Da haben wir drüber gesprochen. Die hatten ja ein paar Probleme in Kaiserslautern. Ich finde die Rolle, die er ihm gibt, Geschwindigkeit haben wir drüber gesprochen, finde ich spannend. Er setzt ihn in der Dreierkette zentral in die Mitte. Hier geht's drum, von hinten raus einen Body zu haben, der die Jungs coacht auf dem Platz. Und ich glaube, das ist die Rolle, die er ihm jetzt gibt.
Der rustikale Dirigent.
Absolut.
Und wenn du Geschwindigkeitsdefizite hast im modernen Fußball, kannst du eigentlich nur 2 Positionen spielen. Entweder die Position oder tatsächlich auf der 6. Dann musst du aber eigentlich der sein in deiner Mannschaft, die spielerisch gut ist, wo du nicht permanent hinterherläufst, sondern wo du schon im Ansatz Leute dirigieren kannst, finde ich. Aber er ist in einer Mannschaft wie Münster, die dann auch auf dem Mittelfeld überlaufen wird, wäre auf der Position zu langsam. Hinten, wenn er 2 bei sich hat, die er dirigiert, hat, die für ihn sprinten können, das passt.
Also, was hast du eigentlich gespielt?
Ich habe genau diese Position gespielt, wie Löhmannsröben. Ich war aber, mein Laufstil war grausam. Das war irgend so eine Mischung zwischen Wolfgang Funkel und Guido Buchwald in der Endphase. Aber ich war doch relativ schnell. Aber das kommt schon ganz gut hin, was du da gerade. Seh, du erkennst meinen Fußballcharakter langsam.
Ja, und auch plus, ja, passt.
Okay.
Aber Königs hat, glaube ich, nur 10 Minuten gespielt, wurde jetzt auch noch nicht gebraucht. Wenn der dann auch nochmal wegen Gang hochschaltet, dann...
Malte Metzelder hört anscheinend den Audiobeweis.
Wollte ich auch gerade sagen, das ist sensationell.
Dafür und musst du noch einen Preis verliehen bekommen.
Und da hat doch wirklich bei Löhmannsröben ein Kollege gesagt, das ist der Königstransfer von Preußen Münster. Dieses Wortspiel.
Boah. Wahnsinn.
Wer war das?
Ja, aber Marco Königs war ja der schlüssige Transfer für Münster. Das haben wir ja schon seit November gefühlt gesagt.
Naja, komm, du hast es gesagt.
Nein, also das ist... Es lag ja
Ehre wem Ehre gebührt.
Nein, es lag ja auf der Hand und jetzt bin ich echt mal gespannt, wie er sich macht. Ich kenne ihn so ein bisschen aus Fortuna Köln Zeiten, ist echt ein sehr netter Typ, sehr aufgeräumt auch im Kopf und wenn der Bock auf etwas hat, dann kann der auch richtig zünden und ich glaube, es ist der richtige Charakter für diese Mannschaft aktuell. Ich finde es ja immer bemerkenswert, bei Cueto jetzt zum Beispiel, was das mit einem macht, wenn der Trainer wechselt, dass der Spieler auf einmal aus der zweiten Reihe wieder so richtig Impulse bringen kann im Training, dass er sich anbietet und auf einmal in der Startelf steht, zweimal trifft, dass das wie so eine Veränderung
ich glaube, je länger man im Fußball dabei ist, es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass in den meisten Fällen irgendwas passiert bei einem Trainerwechsel. Also auch selbst wenn sie vielleicht verlieren. Und das ist der einzige Grund, außer dass der eine Trainer vielleicht auch wirklich besser als der andere ist. Die Hygiene und Struktur in einem Kader wird einfach durcheinander gewirbelt. Du kommst ja zum Training, wenn du seit 6 Wochen nicht gespielt hast und bist die Nummer 16. Irgendwann hast du auch wahrscheinlich nicht mehr die Motivation, den anderen unter Feuer zu setzen. Wenn aber ein Neuer da ist, will sich jeder zeigen, automatisch passiert da irgendwas. Reibung erzeugt, Widerstand erzeugt Reibung oder irgend sowas, weiß ich nicht.
Reibung erzeugt Wärme, unter anderem.
Genau, Reibung erzeugt Wärme. Und ja, ich glaube, das ist der Grund, warum auch ein bisschen was durcheinander gewirbelt wird.
Apropos Wärme, du warst in Budapest. Wer ist Wasserball-Europameister? Du musst es schon für unsere Kundschaft
also
zu Ende
warm bringen. War es überhaupt nicht. Es war so kalt. Es war so kalt. Und die Duna-Arena ist neu gebaut worden dafür. Sieht eigentlich eher so aus wie so ein sozialistischer Quadratbau. Aber es war geil, wie die Ungarn abgehen. Der 9-fache Olympiasieger, der Rekord-Olympiasieger, hat auch mit 14-13 im Finale gegen die Spanier im 4-Meter-Werfen gewonnen. Ich war beim Viertelfinaltag da. Es war echt, es ist einfach geil. Wasserball zu gucken, diese Athletik. Es ist auch tatsächlich im Stadion tauglich. Ich habe vor allen Dingen die Kroaten und die Spanier beobachtet. Und Budapest ist auf jeden Fall eine Reise wert, lieber Markus.
Gibt's da Unterwasserkameras?
Ja, gibt's. Und Spider-Camps, Flächeninterviews, alles. Es ist echt super. Also wie auch die, und die ungarische Kollegin, also ganz ehrlich, so eine attraktive Kollegin, mein lieber Herr Gesangverein.
Und jetzt willst du zur Belohnung mit ihr in den Kölner Zoo.
Also wer ist jetzt nochmal Europameister geworden? Ungarn,
genau. Aber Thomas Doll ist übrigens sehr beliebt. Wir haben viele Taxifahrer getroffen. Ferencvaros ist der Club in Budapest. Er hat die ja zur Meisterschaft und zu 3 Pokalsiegen geführt. Also wenn du den Namen Thomas Doll bist, du fast umsonst.
Spielen Doll.
Er ist ja nicht mehr Trainer da. Und ich habe die ungarische Kollegin, würde auch gerne mal hier mitmachen. Das Problem ist nur, dass Finno-Ugrisch natürlich die schwierigste der europäischen Sprachfamilien sind. Warum ist das Finnische mit dem Ungarischen eigentlich verwandt, lieber Tobi?
Kann ich dir nicht sagen.
Weiß das einer von euch? Das ist jetzt meine Frage, die ich mitgebracht habe. Finno-Ugrisch ist die schwierigste Sprache und es ist die einzige, die jeweils verwandt ist in Europa. Woran liegt das, dass die überhaupt eine ähnliche Sprache haben? Markus? Janik? Also Attila, der Hunnenkönig, zur Zeit der Pferdewanderung, sind die Ungarn bis Finnland gekommen, oben, und da sind die Sprachfetzen hängen geblieben, deshalb Sprachverwandtschaft. Also, im Geschichte-Almanach-Test steht's Wagner 1, Schäfer, Barkic, Höhner 0.
Attila ist doch jetzt in Frankfurt, oder nicht?
Richtig, und die Hunden gehen hier immer vom großen Montagszug mit.
Also Ungarn war jetzt Europameister, habe ich das richtig verstanden?
Und wann war denn Deutschland zuletzt Europameister?
1989.
Und davor?
81.
Wie oft insgesamt?
Zweimal.
Alle 3 Fragen korrekt beantwortet.
Dann ist Ungarn ein Gewinner des Wochenendes, Preußen Münster ist ein Gewinner des Wochenendes und der nächste Gewinner, über den wir reden, ist Waldhof Mannheim. 1:0 Sieg beim SV Meppen, trotz Unterzahl. Ich war dort für Magenta Sport und habe wirklich eine bärenstarke Mannheimer Mannschaft gesehen, die für mich ganz klar jetzt auch mit Aufstiegsfavorit sind.
Ja, also was die wegstecken auch an Verletzungen. Wir haben ja gesagt, denen ist ja eigentlich im Laufe der Vorrunde die komplette Offensivabteilung auseinandergebrochen. Diering fehlt jetzt richtig lange noch und die beschweren sich nicht. Da kommt immer einer nach, der guten Fußball spielt. Das ist übrigens, das möchte ich nur noch einmal sagen, das ist vielleicht auch ein Problem, was es in Lautern noch geben könnte. Also, dass Waldhof eventuell aufsteigt, während sie nicht aufsteigen, das ist der Super-GAU für jeden FCK-Fan. Und also, ich muss sagen, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass Waldhof, ich freue mich jetzt schon auf das Spiel, Waldhof gegen Lautern, bei dem bin ich jetzt im März. Waldhof für mich ganz klarer Kandidat für hochzugehen.
Was ein großer Unterschied ist auch zu den anderen Aufstiegsfavoriten wie Haching oder auch Braunschweig, die haben ja jetzt gar nicht ihren Kader verändert, obwohl sie es ja hätten tun können oder müssen sogar wegen den Verletzten. Aber was macht das mit einem Spieler aus der zweiten Reihe, wenn der Verein einen neuen Spieler holt? Der fühlt sich ja direkt irgendwie herabgesetzt, weil das Vertrauen nicht in ihm da ist. Und das macht Waldhof Mannheim eben nicht. Also die vertrauen eben auch der zweiten Reihe. Und ich glaube, die Ergebnisse sprechen jetzt für sich.
Und das war in den letzten Jahren ja nach allen gescheiterten Aufstiegsversuchen sind sie ja auch ihrem Kader relativ treu geblieben, so dass man sich gewundert hat, wenn die jetzt alles erneuert hätten, dass da vielleicht ein ganz anderer Anlauf stattfindet. Aber es waren ja einige Spieler dabei, die auch die Niederlagen weggesteckt haben. Also diese Ruhe und Stabilität leben sie seit Jahren und ich finde, das strahlt Bernhard Rares auch als Typ unglaublich aus. Sehr ruhig, souverän und ja, da freut man sich absolut mit. Und in Meppen zu bestehen, ist für mich ein Statement. Die sind mega unbequem und kommen hinten raus auch nochmal. Ich habe die Zusammenfassung dann nochmal gesehen. Es war wieder so, dass sie eigentlich auch ganz spät noch den Ausgleich machen müssen, weil die hinten raus nochmal eine Wucht entwickeln können. Aber
ja, das dann zu überstehen, große Klasse. Unser Kommentator Eddie Mielke hat das nach dem Spiel auch nochmal ein bisschen erklärt, hat gesagt, also Schlüsselspieler ist auf jeden Fall auch Max Christiansen, ein überragender Drittligaspieler, der ja aus der zweiten Liga gekommen ist. Also ohne den wäre Waldhof natürlich nicht so stabil.
Muss man
ja
auch sagen.
Ja, aber das ist natürlich, Entschuldigung.
Nee, dass das ja auch kein normaler Aufsteiger ist. Die spielen natürlich jetzt diese komfortable Rolle aus. Wir sind der Aufsteiger, wir haben keinen Druck. Aber wenn du mal die Mannschaft anguckst, mit welcher Mannschaft Mannheim aufgestiegen ist, das ist schon stark. Also Diering, Max Christiansen, Soleimani, Deville, Porte. Also der Kader ist schon ziemlich stark, ist kein normaler Aufsteiger.
Das ist der Unterschied zu Viktoria Köln, die zwar auch diese Aufstiegs-Euphorie mitgenommen haben, wo du aber hinten raus einfach gemerkt hast, dass die Kaderqualität und Breite nicht so da ist, wenn die Euphorie weg ist.
Ja.
Ja, aber Christiansen, muss man ja auch sagen, der war ja schon in der Bundesliga, der war bei Olympia dabei, das ist ja auch alles kein Zufall. Also dritte Liga kann für so einen Spieler normalerweise auch nur eine Liga sein, um sich irgendwie wieder ein bisschen auf die Reihe zu bekommen und dann höher durchzustarten. Auf der anderen Seite, du hast gesagt, die haben starke Spieler im Kader, das stimmt, aber sie haben natürlich große Probleme vorne eigentlich. Wir haben über Kofi gesprochen, der lange nicht getroffen hat, Soleimani, der weggebrochen ist, und das ist ja eigentlich oft, was dir das Genick bricht, wenn du dann deine Überlegenheit nicht in Tore ummünzen kannst. Und diese Heimbilanz, jetzt haben sie ja durchbrochen kurz vor Weihnachten, das war ja fast schon grotesk, was die für Spieler abgegeben haben. Und wenn du dann trotz all dieser Probleme bei 36 Punkten auf Platz 3 stehst, dann musst du dich erst fragen, was passiert, wenn die Verletzten zurückkommen und die Heimschwäche überwunden ist. Ne?
Ja, bei Punkto Kofi musst du ja auch Tares wieder ein Riesenkompliment machen. Der hätte ja auch sagen können, okay, Kofi zündet nicht so richtig, wir gucken mal auf den Stürmermarkt, ob da jemand ist. Nee, machen wir nicht. Wir behalten Kofi, wir haben jetzt noch Busian, Soleimani.
Aber interessant ja auch, dass er hat ja auch nicht immer gesagt, ich lasse den Kofi so lange spielen, bis er trifft, der wird schon treffen, sondern er hat schon gesagt, ja, der muss jetzt auch langsam mal treffen. Also der hat ihn schon auch in die Verantwortung genommen und er hat dann getroffen. Jetzt kannst du sagen, der hat alles richtig gemacht. Das kann natürlich aber auch, sagst du, der hat eine ganze Hinserie nicht getroffen. Was willst du eigentlich mit dem, ne?
Ja, aktuell kann man sagen, alles richtig gemacht.
Es läuft im Moment einfach in Waldhof. Es gibt ja auch Sachen, die kannst du im Fußball, ich sage immer, von allen Mannschaftssportarten ist beim Fußball der größte Anteil auch von Spielglück, von Sachen, die falsch laufen oder so, die du einfach nicht beeinflussen kannst, sondern in Waldhof läuft im Moment vieles richtig. Und dadurch, dass sie gut arbeiten, haben sie natürlich diese Wahrscheinlichkeit erhöht.
Ja, mit Soleimani, der jetzt wieder dabei ist, hätte man ja auch denken können, der macht nur die ersten 7 Spiele, fällt lange verletzt aus und kommt dann nicht so richtig in Tritt, aber der war dann gleich von Beginn an da, kann nach 10 Minuten das 1-0 machen. Super Spiel gemacht und von dem erwarte ich auch noch relativ viel jetzt in der Rückserie.
Ja, wichtig wird jetzt sein, dass man auch die Verträge jetzt verlängert mit den Leistungsträgern zu dem Zeitpunkt jetzt, weil die stellen sich jetzt gerade alle ins Schaufenster bei Mannheim. Jetzt lass die mal bei 4 oder 5 einlaufen, da musst du jetzt einfach langfristig planen.
Ja, aber kriegst du die jetzt verlängert? Ja,
das ist die
natürlich
große Kunst.
Jetzt, wenn du zweigleisig planen musst, das ist natürlich schwierig.
Ist die Frage, das Wichtigste wäre, dass jetzt einer der Umworbenen jetzt unterschreibt, weil das könnte ein Signal für die anderen haben. Denn wenn der Erste wegbricht und der Zweite, dann denkt der Dritte, boah, nächstes Jahr wird das aber schwer, das zu wiederholen, dann gehe ich auch weg. Du müsstest dir jetzt einen von den Leistungsträgern rausholen, den verpflichten, das ist ein Signal. Übrigens, Samstag, es gibt hier jemanden in der Runde, der sagt immer noch, dass Magdeburg aufsteigt. Boah, 9 Punkte Rückstand bei dem Spiel. Also wenn Magdeburg das Spiel nicht gewinnt, steigen die niemals auf. Ich glaube, die müssen eher aufpassen, dass es nicht in die andere Richtung geht.
Wer sagt das denn von uns?
Ja, ich war ja immer noch der Meinung, dass
Platz 2 hat er getippt.
Also ich werde aus diesem Spiel nicht schlau vom 1. FC Magdeburg. Neuer Trainer, Pele Wollitz. Nach 3 Minuten geht man 1-0 in Führung. Es läuft ja alles perfekt. Man versiebt ein paar Chancen und geht mit 1-0 in die Halbzeitpause und dann vergeigt man das Spiel noch in 123 Sekunden. Also ich verstehe es einfach nicht.
Ja, Pele Wollitz hat ja jetzt erklärt, woran es liegt. Sie haben ein Mentalitätsproblem. Also das, was Mike Franz letztes Jahr schon angesprochen hatte, hat Pele Wollitz wohl auch schon im Training erkannt. Und er hat gesagt, ein Sieg hätte das jetzt nur kaschiert. Also da muss er richtig rein in die Köpfe. Was ja im Umkehrschluss nur bedeuten kann, dass der Druck richtig hoch ist in Magdeburg, dass die Spieler irgendwie denken, wir müssen hier aufsteigen.
Ich habe das Gefühl, es passt in Magdeburg gerade im Moment gar nichts zusammen, was bis zum Aufstieg alles funktioniert hat. Und wir haben uns ja darüber unterhalten, ich glaube auch nicht, dass Stefan Krämer ein Trainer ist, der eine Mannschaft nicht motiviert bekommt. Markus hat dann erklärt, dass es ein Unterschied ist, aber das ist schon trotzdem auch ein Motivator. Ich habe irgendwie das Gefühl, die haben dieses große Ziel erreicht, wir wollen endlich mal in die zweite Liga und ab da ist irgendwas auch in den Köpfen passiert. Ich verstehe das gar nicht. Ich meine, die Mannschaft ist auch nicht so gut, wie du es meinst, finde ich nicht. Und wenn selbst ein Wollitz eine 1-0-Führung zu Hause nach 3 Minuten mit dem, was er mitbringt, nicht in die Mannschaft irgendwie implantieren kann, und ich meine, Zwickau ist ja nun jetzt nicht der Übergegner, also da scheinen wirklich strukturell ein paar Sachen schief zu liegen.
Zumal du hast eben gesagt, Spielglück, es gibt natürlich auch analog Spielpech. Wenn du so ein Spiel dann ins Ziel bringst, dann hast du natürlich gerade als Pele Wollitz, der sehr über die Emotionen kommt, dann auch eine Gelegenheit, das mit deiner Mannschaft zu transportieren. Jetzt sind wir da, jetzt sind wir wer. Das ist natürlich ein Nackenschlag für ihn. Das tut richtig weh. Und ich glaube, es ist natürlich auch generell in einem Kader ein Problem. Einmal in die zweite Liga hochzugehen, ist was anderes, als wieder in die zweite Liga hochzugehen. Das ist ein Riesenunterschied.
Erster Sieg von Zwickau in Magdeburg seit 1971. Die Älteren von euch können sich bestimmt daran erinnern.
Oh, mein Geburtsjahr. Finde ich auch Wahnsinn. Was Zwickau immer wieder mit Joe, dann denkst du so, boah, dann haben sie zu Hause irgendwie so einen Vorsprung verspielt, ne, und jetzt könnt's, und dann so ein Ausrufezeichen. Also das,
von jetzt auf gleich.
Also das ist eine Mannschaft, bei der eben gesagt hat, wir müssen vier finden. Zwickau will ich nie finden. Ich will, dass sie immer drin bleiben.
Aber eine Sache vielleicht noch, die Wollitz auch angesprochen hat, die er vermutet, dass auch körperliche Unfitness dahinter stecken könnte, die dann zur Folge hat, dass du auch im Kopf dann nicht frisch bist.
Boah, das wäre aber hart. Da muss ich aber sagen, damit schießt er sich aber selber ins Knie.
Naja gut, er ist ja noch nicht so lange dabei. Ja, ne? Also das kannst du ihm jetzt nicht auf den Zettel schreiben.
Aber er hatte eine komplette Vorbereitung.
Du hast eine komplette Wintervorbereitung. Da musst du es schaffen, eine Mannschaft auf ein normales Niveau zu bringen.
Naja, wenn er die Defizite so formuliert, dann will er ja damit sagen, das konnte ich gar nicht verbessern. So schlecht war das. Das ist auf jeden Fall ein charmanter Gruß Richtung Stefan Krämer.
Das finde ich übrigens immer, auch wenn du Wollitz so sehr schätzt, das finde ich immer schlecht. Also ich kann das auch nicht mehr hören, denn wenn unter dem Vorgänger irgendetwas nicht alles gut gelaufen ist, dann wärst du ja gar nicht in der Position. Also immer zu kommen mit, die Mannschaft ist nicht fit, auch immer dieses Unterschwellige, ja, sie haben es doch selbst gesehen, die Mannschaft ist nicht fit, kann ich nicht gelten lassen. Wenn du 3 Wochen Wintervorbereitung hast, muss die Mannschaft fit sein.
Dir ist aber schon klar, wenn ich jemanden schätze, bin ich nicht uneingeschränkt.
Nein. Nein, so, aber das findest du genau. Wahrscheinlich auch nicht gut, dieses immer nachtreten gegen den Vorgänger, die Mannschaft ist nicht fit.
Nee, das macht man nicht.
Allgemein.
Wo die Vorbereitung offenbar auch ein bisschen zu kurz war in Braunschweig. Die haben sich abschlachten lassen.
Das ist wieder mit in der
WhatsApp-Gruppe. Marco Antwerpen, möchtest du nicht über Braunschweig reden?
Ich möchte drüber reden, aber ich werde ja mittlerweile, wenn die ein Gegentor kriegen, dann rappelt das Handy und ich brauche schon gar nicht gucken, wer es ist.
Also trotz namhafter Zugänge, ja, Pourier, Biancardi, dann hat Fürstner wieder gespielt.
Und trotz des Audiobeweis-Podcast-Posterboys, Marco Antwerpen.
Das erinnert mich mittlerweile übrigens in der Gesamtsituation an so manche Zeit als Berichterstatter vom Kölner Geißbockheim beim 1. FC Köln, wenn der FC wieder ein wichtiges Spiel verloren hat und der Trainer rausschmiss drohte. Dann kam ich da morgens um 9:30 irgendwie angewackelt, steig aus meinem Auto, da kamen die Rentner schon. Oh, wir haben die wieder gespielt, was da wieder los? Da musste ich immer sagen, das war ich ja nicht schuld. Ne? Und hier ist es mittlerweile Gegentor vor Eintracht Braunschweig, da krieg ich als Erster eine Nachricht. Weil ich gesagt habe, die steigen auf. Soll ich euch was sagen? Die steigen auf.
Nein, die steigen nicht auf. Da würde ich jetzt eine Privatwette mit dir sogar eingehen. Man muss ja auch ehrlich sagen, der Effekt des Trainerwechsels ist ja komplett verpufft. Also wenn du dir die Bilanz anschaust von Antwerpen, wie viele Spiele hat er jetzt gemacht? 6, ich glaube.
Ich habe nur aufgeschrieben, seit 4 Spielen sieglos, wusste ich jetzt auch gar nicht, dass sie so lange nicht gewonnen
haben. Also habt ihr das gehört? Ich habe mir aufgeschrieben, wusste ich jetzt auch nicht, um mir dann wieder einen reinzudeulen.
Nein, die haben 6 Spiele gemacht. Ich glaube 2 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Also totaler Durchschnitt. Das ist, glaube ich, noch sogar ein schlechterer Punkteschnitt als sein Vorgänger. Und wir waren uns ja einig, ich halte Antwerpen ja auch für einen guten Trainer. Ich habe gedacht, da gibt es so ein bisschen Aufbruchstimmung. Nein, ich habe das ja vorher immer gesagt. Aufbruchstimmung scheint ja ein schwieriger Kader zu sein, dass er die Leute auch zusammenführt. Aber er hat die ersten 2 Spiele gewonnen und seitdem nicht mehr. Also das spricht jetzt nicht dafür, dass da ein großer Trainereffekt eingetreten ist. Ich glaube einfach, dass es in der Mannschaft überhaupt nicht stimmt. Halte sie von den Einzelspielern eigentlich ganz gut besetzt, aber auch jetzt nicht zwingend, dass er damit hoch muss. Und da kann dann auch ein Trainer alleine auch nichts ausrichten.
Wobei, ich bin dann eher doch beim Trainer, haben ja neue Leute dazugeholt. Insgesamt gab es 6 Umstellungen jetzt im Vergleich zur letzten 11. Und dann hast du ja eigentlich einen ganzen Winter Zeit, das einzuspielen. Aber es gab überhaupt keine Kompaktheit, überhaupt keine Abstimmung. Das ist ja Aufgabe des Trainers, das hinzukriegen.
Absolut.
Und doch steht jetzt für alle dieses 4:1 auf dem Zettel. Wer das Spiel gesehen hat, und ich habe es über weite Strecken gesehen, das Spiel war lange eng. Und gegen einen Gegner, der im Moment auch einen Megalauf hat, wartet's ab. Ich glaube, dass der Kader sehr gut ist. Ich glaube, dass das Mittelfeld in seiner Mischung mit Wiebe, Nerich, Pfitzner aus Erfahrung und jung dynamisch gut besetzt ist. Er hat Nachleger. Er muss das alles ein bisschen moderieren. Er hat jetzt viel verändert. Wenn dann ein Kobylanski, ein Proschwitz auf der Bank sitzen, klar, die sind natürlich erstmal nicht sehr begeistert davon. Ich glaube, dass der Kader sehr gut ist. Ich glaube nicht, dass der Trainereffekt dann nur ein Kurzzeiteffekt sein muss. Er hat sich auch in Münster mit viel Kontinuität langsam nach oben gearbeitet. Also die Wette steht.
Also Fakt ist ja, dass man mit den Transfers Pourier und Biancardi sich ja jetzt in eine ganz andere Position gehievt hat. Jetzt musst du ja aufsteigen. Du hast ja überhaupt keine Ausreden mehr bei Eintracht Braunschweig. Die spielen jetzt mit einer Offensive, die gefühlt 60 Tore in der letzten Saison geschossen hat.
Das ist eigentlich eine Zweitliga-Offensive, wenn du die anguckst von den Namen.
Also Peter Vollmann setzt jetzt alles auf eine Karte und spannend wird es echt sein, was passiert, wenn es schief geht. Also allein, die sind auf jeden Fall in jedem Spiel jetzt in der Favoritenrolle. Das wird ein Wird schwierig für Braunschweig.
Ja, und das zu moderieren, diesen Kader, ist jetzt natürlich schon auch schwierig. Und trotzdem traue ich es ihm zu. Denn nochmal, Kobi und also, Boschwitz auf der Bank,
das ist schon sagen, heftig. Wie, ne? Wie fühlen sich die beiden Spieler, wie fühlt sich Ademi? Das ist ja ein Eingeständnis, wir haben im Sommer irgendeinen Fehler gemacht, wenn wir einen Spieler wie Ademi jetzt wieder wegschicken und jetzt Poirier holen.
Ja, aber das kommt wohl vor. Das ist ja legitim, ja. Fehler zu
korrigieren. Aber wie viele Stellschrauben hat Braunschweig noch? Man hat schon den Trainer gewechselt, man hat jetzt reagiert mit Poirier und Biancardi. Jetzt muss es ja funktionieren. Ja. Und Antwerpen hat ja schon eine deutliche Kritik geäußert jetzt nach dem ersten Spiel. Ist auch so ein Zeitpunkt nach der Winterpause, wenn du so deutlich jetzt Kritik äußern
genau, musst. Genau, das ist ja genau wie Nagelsmann in der Bundesliga. Ja, aber da frage ich mich dann auch immer, also bin ich da als Trainer nicht mit im Boot? Ich kann ja nicht eine ganze Vorbereitung, all das auch, was Nagelsmann sagt, ja, die sind so selbstzufrieden, das ist ja nicht nur eine Trainingseinheit, sowas deutet sich ja schon über einen Zeitraum an. Und wenn ich dann die Mannschaft so kritisiere, dann finde ich, muss ich schon noch sagen, ich als Trainer habe wahrscheinlich auch ein bisschen versagt. Und im Gegensatz zu Leipzig, die eine titelunerfahrene Mannschaft haben. Ich glaube, da kannst du das häufiger machen. Ich glaube, dass die Braunschweiger Kabine mit die schwierigste in der ganzen Liga ist. Und wenn du die direkt so anzählst nach einer Winterpause, da gibt es auch ein paar, die sagen, was will denn der Alte? Der hat doch mit uns 3 Wochen hier nur Scheiße trainiert und jetzt sollen wir schuld sein. Also ich finde das schon ein schwieriges Gesamtkonstrukt.
In dem Kader fehlst nur noch du.
Nee, ganz ehrlich, ich war in vielen Mannschaften Kapitän und ich war besser für die Gruppe als die Summe meiner einzelnen Fähigkeiten auf dem Fußballplatz.
Ihr habt schon gesagt, sie haben aber auch nicht gegen irgendjemanden verloren, sondern gegen eine Mannschaft, die wirklich einen Lauf hat. Die Löwen haben sie wirklich abgeschlachtet und die sind natürlich ein gutes Beispiel dafür, wie schnell sich eine Situation bei einem Verein ändern kann. Ne? Wenn wir mal zurückdenken, was für eine Lage war das damals mit Birovka, als er dann auch hingeschmissen hat und jetzt haben die auf einmal wieder eine Finanzspritze bekommen und sie gewinnen und gewinnen und gewinnen und ist auch gar nicht mehr so weit nach oben. Ne?
Also ich glaube, wenn du Löwen-Fan bist und bist im Moment wach, du weißt irgendwie gar nicht, was los ist. Der Verein hat Geld. Ich kann mich nicht erinnern, dass die seit 2000 mal Geld hatten. Die haben einen Trainer, der, ich habe am Anfang immer gesagt, boah, der mit seinem Selbstbewusstsein, ob das passt, muss ich ganz ehrlich sagen, mea culpa, also es passt anscheinend richtig gut, der dazu auch noch einen guten Fußball spielen lässt. Die haben Spieler, ob jung oder alt, die ungefähr ihren 1. oder ihren 7. Frühling erleben und dann sagen die vor so einem Spiel, boah, wenn wir da gewinnen, können wir nochmal oben angreifen, ist alles rosa-blau auf Giesingshöhen und dann gewinnen die 4-1 dieses Spiel, also ganz stark. Ich bin ja, habe ja immer ein Löwenherz gehabt, also 7 Jahre in München gewohnt, aus meiner nicht vorhandenen Zuneigung zum FC Bayern mache ich ja keinen Hehl. Also war ja schon immer ein blauer da. Finde ich geil, was da gerade passiert bei den Löwen.
Wir wollen das nutzen, um vielleicht sowas wie eine kleine neue Rubrik einzuführen und über junge Spieler zu sprechen.
Sascha Mölders.
Die besonders die Kinder von Sascha Mölders. Ja. Die besonders auffällig sind, die sich irgendwie als Newcomer aufgetan haben und das ist ganz sicher Dennis Dressel bei den Löwen. Yannick, dein Referat bitte.
Oh. Mein Referat? Ich soll jetzt hier referieren, das ist ja echt hart.
Komm mal hier an die Tafel.
Geil. Ja, Dennis Dressel hat natürlich jetzt am Wochenende getroffen, das hat uns natürlich sehr in die Karten gespielt. Ist, glaube ich, das so der Prototyp für eine Art Identifikationsfigur für die Fans, der schon seit 2007 jetzt bei den Löwen spielt. Und ja, ich glaube, die Huldigung am Wochenende durfte er auf dem Zaun, das darf ja auch nicht jeder Spieler, ist ja ein Privileg.
Aber da hat er einen großen Fehler gemacht.
Genau, musste die roten Schuhe ausziehen.
Das ist aber auch Amateur, auch bei den Löwen rote Schuhe anzuziehen.
Aber das ist halt ein Spieler, der... Ja, so typisch 60, kommt aus der eigenen Jugend, war lange Jahre Kapitän in der zweiten Mannschaft. Birovka hat ihn dann auch hochgezogen zur ersten Mannschaft. Komischerweise blüht er jetzt unter Kölner erst richtig auf. Klassischer Grund, Birovka hat immer mit einer Doppel-6 gespielt, relativ kompakt, defensiv und Dressel ist mehr so der spielerische Typ, spielt jetzt mit Bekirolo auf der 8 und das funktioniert jetzt einfach.
Und es ist wieder eine dieser wunderschönen Geschichten. Gerade wir bei Sport1 verfolgen ja sehr intensiv den Juniorenfußball. Es ist auch wieder so einer, der wirklich aus dem Verein herauskommt, der in der Region aufgewachsen ist, der mit 7 ein Löwe, ein Babylöwe geworden ist. Und ich finde es einfach immer hinreißend, wenn die Jungs diesen ganzen Weg gehen und dann tatsächlich den Sprung in die erste Mannschaft schaffen.
Und man muss ja auch sagen, was so ein bisschen gelungen ist, ob das die Systemumstellung ist, ob du als Birovka nach praktisch 2,5, 3 Jahren Überlebenskampf dann irgendwann auch, wie soll ich mal sagen, also bei Birovka musste man sich ja fast Sorgen machen, dass der irgendwie einen Burnout bekommt, weil der hat diesen Verein ja gerettet, der hat ihn ja mehr gelebt als alles andere und vielleicht ist es dann manchmal auch ganz gut, wenn so nach einer relativ langen Zeit, die er dann Trainer war, jemand kommt, der eine ganz neue Idee hat, der einfach auch sagt, und das war ja ein bisschen das Problem der Löwen, dass spielerisch oft zu wenig nach vorne gekommen ist, vielleicht verändere ich mal was am System, du siehst dann die Spieler teilweise im Training, sagst, wie du sagst, mit der Doppel-8, früher war es ja oft so, du hattest hinten die 4, dann hattest du einen auf der 6, dann gab es langes Kantholz und vorn hat einer versucht mit dem Dribbling oder Mölders zu treffen, das muss man ja schon auch sagen und dann siehst du auch, der Spieler kann vielleicht da was, ich probiere mal was, es funktioniert im ersten Spiel und dann hast du diesen Lauf.
In diesem Zusammenhang habe ich mal reingeguckt, der kommt ja aus der eigenen U19 hoch, ne? Spielen die eigentlich in der U19 Junioren
nicht mehr
Bundesliga? Das ist richtig, was du sagst. Aber dann habe ich mal geguckt, wir sind hier in der dritten Liga unterwegs, weil das ist ja auch eine Budgetfrage, das kostet Geld. Wie viele Drittligisten und wer, könnte ich dann jetzt aufklären, ich habe es konkret nachgeguckt, also insofern, das kann man nicht aus dem Ärmel wissen. Wie viele Drittligisten gönnen sich einen U19 Bundesliga-Kader. Das heißt, sie investieren so, dass deren U19 in der obersten Bundesliga.
Ich bin also ganz ehrlich,
der guckt mich an.
Also was mir einfällt, ist glaube ich Magdeburg und Chemnitz, Duisburg.
Moment, Magdeburg stimmt, Chemnitz stimmt, Duisburg stimmt. Respekt.
Ja, ich würde jetzt einfach mal, gut. Ich gehe es in meinem Kopf mal runter, die Tabelle, also die Drittliga-Tabelle, nicht, dass du wieder
denkst. Genau. Nein, überhaupt nicht. Ich sage ja auch, dass ich es nachgeguckt habe.
Lautern?
Okay.
Lautern nicht.
Lautern?
Groß-Asbach auch nicht.
Lautern stimmt.
Ist Lautern wieder drin, weil die waren
abgestiegen? Ist in der Bundesliga Süd-Südwest.
Okay, weil die waren
das ist der vierte von sieben.
Warte mal, jetzt muss ich mal gerade weiter runter
gucken. Nee, nicht nachgucken, dass er. Achso.
Nein!
Du guckst ja die Drittligisten an.
Genau. Ja, vier von sieben zählen die Bayern jetzt auch?
Ich glaube Hansa Rostock.
Stimmt, die Bayern haben. Nee, die habe ich so nicht genommen.
Ja.
Stimmt, aber die könnte man theoretisch noch dazu nehmen.
Hansa Rostock?
Nein.
Nicht?
Die zwei aus dem Nord-Nordosten hast du: Magdeburg und Chemnitz. Im Süden habt ihr Kaiserslautern und einer fehlt.
Im Süden haben wir Kaiserslautern und
Ingolstadt.
Korrekt. Ingolstadt ist der fünfte. So, und im Westen hatten wir Duisburg. Einen müsst ihr wissen, das ist schon eine Hilfe.
Viktoria Köln mit genau. Jürgen Kohler.
Münster. Mit Jürgen Kohler. Und der letzte ist tatsächlich Preußen Münster. Wir haben den Trainer neulich zu Gast gehabt. Also Chemnitz, Magdeburg, Ingolstadt, Kaiserslautern. Viktoria Köln, Duisburg und Münster.
Also erstmal starke Detailarbeit, muss man sagen. Aber was ich eigentlich erschreckend finde, nein, ganz ehrlich, weil man hat ja früher immer gesagt, die Löwen haben so eine gute Jugendarbeit, dass die mit den Bayern immer auf Augenhöhe sind. Und ich habe dann mal geguckt, die U19 nicht mehr in der höchsten Liga. Ich glaube, die U17 auch nicht. Und das war ja immer das Pfund. Wenn du mal eine Mannschaft aufstellst, was in den letzten 20 Jahren bei den Löwen weggegangen ist, da kommen die ja die Tränen, also die Blauen eigentlich. Und die Bayern machen natürlich auch richtig Alarm, auch in dem Bereich da unten mit ihrem riesen Campus. Unterhaching zum Beispiel spielt auch eine gute Rolle in der Jugend. Ist schon bitter, was da weggebrochen ist, aber vielleicht kann ja sowas wie ein Dressel, wenn der dann doch spielt, auch mal wieder so ein bisschen einen Umschwung machen. Aber was ich auch schade finde, bei finanziell so schwach gebetteten Clubs, da wird dann irgendwann an der Jugend gespart. Und das ist ja eigentlich das Schlimmste, was es gibt.
Das ist genau der Grund, warum ich nachgeguckt habe, weil dann denkst du am Wochenende noch die Benders wieder gesehen, ja. Julian Weigel, was da für Raketen rausgekommen sind. Und jetzt sind sie eben nicht mal mehr in der U19 Junioren-Bundesliga.
Vielleicht nochmal auf Dennis Dressel zurückzukommen. Es ist ja auch immer nicht unwichtig, wer berät diese Jungs? Und in seinem Fall ist es Hermann Hummels, der irgendwann mal gesagt hat, eigentlich will ich das gar nicht mehr, aber bei Spielern, die mir besonders viel Spaß machen, dann mache ich da eine Ausnahme. Und deswegen ist er bei Hermann Hummels in der Beratung. Und das ist ja keine schlechte Adresse, ne? Das ist ja dann auch wichtig.
Vor allen Dingen, weil ich das höre. Ich wusste das nicht. Ich habe große Hoffnung, dass er nicht zu den Bayern geht, wenn ich diese Konstellation höre.
Das stimmt, liegt natürlich nahe. Ne?
Können wir vielleicht nächste Woche auch mit Michael Köllner drüber reden? Wir basteln gerade dran. Es sieht so aus, vielleicht wird er uns zusagen, dass er dann zugeschaltet ist.
Ich werde dann auch direkt am Anfang sagen, Herr Köllner, ich habe am Anfang gedacht, Ihr Selbstvertrauen wäre zu groß für Giesing. Also ich werde mich direkt outen dann zu Beginn.
Ich mich auch. Ich werde ihm sagen, ich bin Kölner.
Ich wollte gerade sagen, dann haben wir ja 5 Kölner im Podcast. Sind wir durch für heute?
Nein, wir brauchen noch die Frage.
Ja, yes. Natürlich. Wahnsinn. Da wollte ich doch jetzt überleiten.
Okay. Tschüss, ne? Bis nächste Woche.
Ich bin weg. Das große Audioüberweis-Quiz hat folgenden Zwischenstand. Yannick Barkic führt mit 3 Punkten vor mir. Ich habe auch 3 Punkte, aber ich bin ja so ein bisschen außerhalb der Wertung. Thomas Wagner hat 1 Punkt und Markus hat so viele Punkte wie der 1. FC Köln Europapokaltitel.
Ich war gestern in der Fohlenwelt in Gladbach und irgendwann hat einer den Spruch gesagt, ein großer internationaler Club ist man nur mit einem großen internationalen Titel.
Guckst du eigentlich am Donnerstag zweite Liga?
Ja, natürlich.
Hast du schon die Hosen voll?
Nein.
Also mit deinem Europacup, tragt ihr den ja immer rein und raus in eure Zweitligakabine?
Nachdem wir die Uhr nicht mehr haben, tragen wir den einfach raus und rein.
Die Frage heute lautet, gut zuhören, und ich überlege, ob wir nicht eine anonyme Antwort machen. Das heißt, dann müsstet ihr das aufschreiben. Oder ihr tippt es ins Handy ein und zeigt es mir. Ja, das ist eine gute Idee.
Das ist gut.
Nicht voneinander abschreiben, bitte.
Ich schreibe es in die Gruppe rein.
Obwohl ihr natürlich jetzt auch ruckzuck googeln könnt, wenn ich die Frage gestellt
habe. Wo soll ich das denn reinschreiben?
Ich appelliere an eure Ehre.
Schäfer, mach ich.
Ich schreibe es dem Tobi.
Achso, ja genau, schickt mir bitte eine WhatsApp, das ist gut.
Moment.
So, okay.
Die Technik. Ich brauche den Book.
Wer ist...
Moment, ich hab dich noch nicht.
Du brauchst den
Markus
Puck?
Braucht den Puck.
Ich schreib's in den Audiobeweis.
Du musst jedes Mal den Puck eingeben, wenn du dein Smartphone benutzen willst.
Nee, nur wenn ich zum Eishockey gehe. So.
Wer ist der torgefährlichste Ausländer in der Geschichte der dritten Liga? Also welcher Ausländer hat die meisten Tore erzielt?
Ich weiß es.
Das ist nicht dein Ende. Echt?
Und ich war auch der Schnellste.
Boah. Du hast es jetzt in die Audiobeweisgruppe geschickt.
Ja.
Oh. damit habe ich einen Punkt.
Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst.
Seid heraus, ich war schneller.
Ja, nee, es hieß die Zeit. Also gut, ich kann jetzt sagen, ich hätte es auch, aber das ist ja Wahnsinn. Jetzt kriegen wir alle einen Punkt.
Ja, weil ihr mich so gehetzt habt.
Aber jetzt lass uns doch mal abwarten. Was hättet ihr denn geantwortet? Also die Antwort von Markus ist, sag's.
Jan Jitsch.
Ja, was hättet ihr gesagt?
Ich war noch nicht so weit. Ich bin die, war bei Fink stehen geblieben, aber...
Weil, ist ja kein Ausländer.
Ja, ich weiß, deswegen musst du ja weiter runtergehen, aber das ist mir nichts weiter eingefallen.
Ah, du hast gegoogelt, oder was?
Nee, ich wollte was eintippen und dann bekam ich eine WhatsApp. Da stand Jan jetzt drauf und dann dachte ich mir, ja, könnte passen.
Ja, muss man ja ganz ehrlich sagen, du gehst ja erstmal die Leute durch, die dir einfallen, die überhaupt Tore gemacht haben. Ja, das muss man ja ganz ehrlich sagen, also bei dem traue ich es normalerweise auch zu. Und Jan jetzt, weil wir hatten den ja letztes Mal schon mal irgendwann auch bei Tor, hier bei Torjägern, ist der Name mal gefallen. Also der würde mir schon auch einfallen. Ob ich den jetzt gesagt hätte, weiß ich nicht. Es stand so schnell da. Also, ich würde sagen, du kriegst 1,5 Punkte.
Wieso 1,5? Wenn überhaupt, kriege ich einen.
Ja, aber wir kriegen dann auch einen.
Wollen wir noch eine Zusatzfrage machen?
Ich bin ja zufrieden mit dem einen Punkt.
Wollen wir noch eine Zusatzfrage machen und ihr schätzt, wie viele Tore er gemacht hat und wer am nächsten dran ist, kriegt noch einen Punkt?
Ja, das ist gut.
Okay.
Dann schätzt mal.
56.
57.
58.
Okay, es sind 67.
Jawohl, ich hab gewonnen! Okay.
Also Thomas ein Punkt, Markus ein Punkt. Damit hast du deinen ersten Punkt, Markus.
Du hast taktisch klug geantwortet. Hast die Mitte mal abwarten lassen.
Und ich habe jetzt echt einen Punkt?
Ja, ein bisschen bitter, dass du dich mit dem Wissen nicht absetzen konntest oder beziehungsweise nicht aufholen konntest. Das ist natürlich.
Also ich habe meinen Punkt.
Das heißt, das erfüllt mich mit Stolz.
Und jeder, drei. Hallo Leute, und jeder in der Republik. Wieso wird eigentlich Schnelligkeit nicht bezahlt?
Er hat gesagt.
Lass
die Ohren runter, er ist der Spielleiter.
Annette hat gefragt und Tobi hat gesagt.
Ja, der ist hier der Chef im Ring.
Ja?
Ja.
Achso, Entschuldigung.
Hört ihr auch dieses leise Wimmern im Hintergrund?
Geil. Ist das Ronny, der Labrador?
Wir sind durch für heute. Audioüberweis, der dritte Liga-Podcast, macht dicht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wo seid ihr am Wochenende?
Wie macht dicht?
Für heute? Ja, für heute.
Ja.
Ich darf Samstag nach Meppen und bin Sonntag bei dem Kracherspiel Mannheim gegen Magdeburg.
Boah, das ist geil. Ich bin am Samstag in Münster. Münster gegen Duisburg. Der Westschlager.
Mit dem V.
Mit dem V, mit Pavone.
Markus?
Und ich bin nicht für Magenta unterwegs, ich bin zwei Tage für Sport 1 unterwegs und wir freuen uns mittlerweile auf das in einer Woche stattfindende Pokalspiel. Achtelfinale live, Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. Dienstag, 4. Februar ab 18.30 Uhr.
Machst du das?
Und ich darf es kommentieren.
Dann viel Spaß bei allem,
große
was ihr
Vorfreude.
Macht. Und bis nächste Woche.